Ja, es ist ein echtes Privileg, am Pfingstsonntag predigen zu dürfen. Ich genieße das und ich hoffe, ihr auch jetzt und vielleicht in einer halben Stunde auch noch. Wir wollen uns um die zentralen Aussagen, was Pfingsten anbetrifft, um den Heiligen Geist nachlesen und da eben fragen, was das für uns heute bedeutet. Das Thema ist gesagt, ohne Promillegrenze geistreich leben. Wie kommt es zu dieser merkwürdigen Themenformulierung an Pfingsten? Wenn man das wissen will, muss man in die Bibel hineinschauen, denn da wird dieses Bild oder dieser Vergleich, diese Assoziation an mehreren Stellen benutzt. In der Apostelgeschichte 2 steht ja die Pfingstgeschichte, Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, am Pfingsttag waren alle versammelt. Jerusalem war ein großes Fest und dann passierten merkwürdige Dinge. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, was aussah wie Feuerflammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden von dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Und der Heilige Geist wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Das heißt, in Jerusalem waren Juden aus verschiedenen Ländern ohnehin ansässig, aber anlässlich dieses Festes auch versammelt. Und die Jünger predigen in Sprachen, die diese Leute verstanden, die eben in den Orten, wo sie lebten und wo sie herkamen, eben nicht Hebräisch sprachen. Und die Leute waren bestürzt und voller Erstaunen, was da abgeht. Und einige interpretierten die Situation, ich sage mal, etwas hilflos. Vers 13, einige aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Seit wann spricht man im besoffenen Zustand eine fremde Sprache? Bisschen hilflose Interpretation dessen, was sich da vor ihren Augen abspielte, finde ich. Aber vielleicht hatten einige ja auch ein paar Erfahrungen mit dem süßen Wein. Die Zunge löst sich, wie man so sagt. Und da sind wir schon, ich mache einen kleinen Exkurs bei unseren Erfahrungen in Bezug auf den Heiligen Geist und das, was wir gehört haben. Denn die meisten von uns bringen zu diesem Thema auch irgendeine Prägung mit. Wie ihr heute vor dem Livestream mir zuhört, da sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Prägungen in Bezug auf den Heiligen Geist. Und ja, das hängt mit unseren Vorerfahrungen zusammen. Die einigen haben da sehr viel drüber gelesen, auch viele Erfahrungen gemacht. Und bei anderen ist das eher so Tabula Rasa. Das ist so ein Thema, mit dem man nicht allzu viel anfangen kann. Da weiß man von dem, was einem andere erzählt haben, was der Heilige Geist alles zu tun vermag. Und man lebt auch von dem und ist geprägt von dem, was man selbst erlebt hat. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, weil der Heilige Geist in seiner Faszination durchaus eben auch zu etwas unterschiedlichen theologischen Überzeugungen, was betreffend des Heiligen Geistes geführt hat. Ich will ein Beispiel deutlich machen. Stell dir vor, du hörst einen Bericht von einem argentinischen Heilungsevangelisten. Abertausende in den Gottesdiensten, Hunderte, Jahrtausende Heilungen passieren. Und jetzt mal ehrlichen Herzens. Wie ist deine innere Positionierung, wenn du so einen Bericht hörst? Bist du gleichgültig? Bist du begeistert über das, was Gott tut? Bist du vielleicht ein bisschen skeptisch und sagst, na, ob das auch alles so stimmt? Und unsere Reaktion auf so einen Bericht hat mit unseren Erfahrungen und mit unseren Prägungen zu tun. Und ich glaube, wir alle, die wir jetzt dem hier zuhören, sind unterschiedlich geprägt. Und deswegen ist es unser Anliegen zu sagen, wir wollen in die Heilige Schrift hineinschauen und wollen von der Bibel her neu klären, was bedeutet es eigentlich, dass der Heilige Geist an Pfingsten uns gegeben wurde. Aber auch Paulus scheint dieser Vergleich mit dem süßen Wein zu gefallen. Er sagt einmal zu den Ephesern in Kapitel 5, Vers 18, betrinkt euch nicht mit Wein, damit ruiniert ihr euer Leben. Lasst euch stattdessen von dem Heiligen Geist erfüllen. Haben wir ein bisschen was mitgebracht. Jeder hat so seine Erfahrung mit dem Inhalt einer solchen Flasche. Und wenn man auf dem Boden der Heiligen Schrift steht, dann nimmt man das in Maßen zu sich. Nämlich, Paulus sagt zu Timotheus, wegen deines schwachen Magens, trink ein bisschen Wein, ein bisschen wohlgemerkt. Und jeder hat auch so seine Erfahrung, wenn man ein bisschen mehr trinkt. Vielleicht nicht jeder, aber doch der eine oder andere von uns. Und man weiß, Alkohol verändert unser Reden, unser Verhalten. Alkohol verändert, je nachdem, wenn man zu viel davon genommen hat, unser ganzes Sein irgendwie. Die Zunge löst sich und so weiter. Und von daher ist das offensichtlich ein Beispiel, was die Leute damals an Pfingsten oder eine Assoziation, die ihnen einfiel. Die Leute sind voll süßen Weins. Und Paulus beschreibt das ebenfalls und sagt, du weißt, was passiert, wenn du zu viel Alkohol trinkst. Es verändert sich dein Reden, dein Tun, dein ganzes Gehabe ändert sich. Und so ähnlich, im positiven Sinne, soll es auch mit dem Heiligen Geist sein. Wenn er dich ausfüllt, dann verändert sich etwas. Und darüber werden wir gleich nachdenken, was das ist. Also als ich den Führerschein gemacht habe, da ist ja schon 100 Jahre her, da durfte man in Deutschland mit 0,8 Promille oder etwas weniger, nicht mehr als 0,8 Promille unterwegs sein. Mittlerweile sind es nur noch 0,5 und wenn man einen Unfall baut, selbst wenn man offiziell keine Schuld hat, hat man immer Schuld, wenn man Alkohol getrunken hat. Und ja, damals war es noch ein bisschen lockerer alles und man hat eben gespürt, Menschen, die zu viel Alkohol getrunken haben beim Fahren, dann wird's problematisch. Ich habe da so meine Erfahrung gemacht, vor x Jahren musste ich mal pusten, wie man so schön sagt, und ich hatte 0,32. Und zwischen diesem Moment, wo man pustet und den paar wenigen Sekunden, bis man das Ergebnis gesagt kriegt, in diesem Fall kriegt die es tatsächlich gesagt, an anderen Stellen macht man das, glaube ich, gar nicht, aber das waren dann 0,32. Und das ist ein interessanter Moment, weil man, oioioi, was passiert jetzt? Und man wird sicher ein bisschen vorsichtiger mit der Zeit, weil man weiß, Alkohol verändert unser ganzes Gehabe, wenn wir denn zu viel davon getrunken haben. Und der berühmte Gang auf dem weißen Strich, der wird dann mehr so zu einem Slalomlauf vielleicht. Und darum die Assoziation des Paulus, wenn du zu viel Alkohol trinkst, merkt man das, voll Heiligen Geistes, zu viel kannst du gar nicht haben, wenn du voll Heiligen Geistes bist, dann merkt man das auch. Wir werden gleich sehen, woran man das merkt. Lasst euch also vom Heiligen Geist erfüllen. Bei Luther ist diese Übersetzung übrigens noch etwas drastischer. Sauft euch nicht voll Wein, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Werdet voll Geistes. Und das macht auch deutlich, dass offensichtlich so ein Lebensstil, ein geistlicher Lebensstil, ich sage mal, mit halber Kraft denkbar ist. Wenn du erfüllt vom Heiligen Geist sein kannst und diese Aufforderung von Paulus an die Epheser geht, dann geht es offensichtlich auch halbvoll zu sein oder eben nicht dein Leben so zur Verfügung zu stellen, Gott zur Verfügung zu stellen, dass es eben wirklich voll Heiligen Geistes ist. Die Bibel nennt das, ich nehme mal die Vokabeln der Luther-Übersetzung, man kann den Heiligen Geist dämpfen, steht da an einer Stelle, oder man kann ihn betrüben. Das heißt, die Gegenwart Gottes in unserem Leben kann man unterdrücken, runterdrücken, kann sich mit ganz vielen anderen Sachen auseinandersetzen und beschäftigen, sodass die Gegenwart Gottes in unserem Leben gar nicht richtig zur Auswirkung kommt. Wie kann man also geistreich leben? Wie kann man voll Geistes sein, sodass eben, wie der Wein unser Verhalten verändert, Menschen spüren, das ist jemand, der den Heiligen Geist in sich trägt? Ich nenne mal drei Themenfelder, in denen der Heilige Geist eine zentrale Rolle spielt. Das erste ist, der Heilige Geist erklärt dir Jesus. Und mal was mitgebracht. Das hat mir ein Kind aus der Kinderkirche gebastelt und nach dem Kinderkirchengottesdienst vor Monaten mir überreicht, als ich am Ausgang ein paar Leute verabschiedete. Das ist von Gracie. Und Gracie, falls die Mama und Papa zugucken, dann können sie dir hinterher mal sagen, dass dein Kreuz hier eine ganz große Rolle gespielt hat. Also Gracie hat mir dieses Kreuz überreicht, war ganz begeistert und ich habe gesagt, ich werde ihm einen ehrenvollen Platz geben. Es ist in meinem Büro und heute kommt es in diesem Gottesdienst dann auch nochmal zu besonderer Ehre. Der Heilige Geist erklärt dir Jesus. Wenn man lange als Christ unterwegs ist, dann hat man vielleicht eine ganze Menge immer wieder gehört und auch verstanden von geistlichen Zusammenhängen. Aber an sich ist das ja, muss man mal konstatieren, gar nicht so einfach. Da ist jemand namens Jesus von Nazareth in Galiläa ziemlich tote Hose in der Zeit damals, durch die Gegend gezogen und hat gepredigt und hat Leute um sich geschart. Und das war nicht das Zentrum der Welt, das war auch nicht das religiöse Zentrum des Landes Israel, sondern es war irgendwo eher abseits. Und dieser jemand hat immer mehr Leute um sich geschart. Es hieß, er hat große Wunder getan. Und dann zieht er nach Jerusalem und die Leute erwarteten, weil er ein Wundertäter war, dass er die Römer aus dem Land jagen würde, dass er König werden würde. Und sie breiteten ihm den roten Teppich der damaligen Zeit, die Palmenzweige auf der Straße aus. Und er ritt auf einem Esel, auch ein bisschen merkwürdig, ein König kommt auf einem Esel. Und wenige Tage später, brutale Sache, am Kreuz von Golgatha wurde er gekreuzigt und starb. Dann wiederum, 3 Tage später, hieß es, er sei auferstanden, der Leichnam war nicht mehr da. Keiner konnte es so recht glauben, auch seine Jünger nicht, obwohl er davon gesprochen hatte. Und das alles so zu verstehen und alles ja irgendwie in Zusammenhänge zu bringen, ist gar nicht so einfach. Aber der Heilige Geist erklärt dir Jesus. Und wenn du irgendwann begreifst, dass das, was Jesus getan hat, nicht nur ein historisches Geschehen war, dass er am Kreuz gestorben ist, nicht nur eine historische Pleite war, möchte ich mal sagen, ein Zusammenbruch von Hoffnungen, sondern dass das für mich und für dich geschehen ist, dass er, wie die Bibel das sagt, für uns gestorben ist und dass er am Kreuz von Golgatha die Last unseres Lebens, die Gottlosigkeit unseres Lebens getragen hat, dass wir das nicht tragen und verantworten müssen, sondern er hat es getragen. Wenn du das verstehst, dann hat das mit Heiligem Geist zu tun, weil der Heilige Geist dir Jesus erklärt. Und wenn du glauben kannst, dass am Ostermorgen das Grab leer war, dass Jesus auferstanden ist, dass er der Erste, der Auferstandenen ist, so wie Paulus das später zu den Korinthern sagt, und dass wir ihm folgen werden, wenn du das glaubst, dann hat das mit dem Heiligen Geist zu tun. Der Heilige Geist erklärt dir Jesus. Im Johannes 16, das ist der Abschnitt im Johannesevangelium, wo Jesus die sogenannten Abschiedsreden hält, da steht, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird mich, Jesus redet von sich, er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Das heißt, Jesus prognostiziert, Jesus verheißt, Jesus verspricht, dass der Heilige Geist kommt und sagt, er wird mich verherrlichen, er wird mich, Jesus, groß machen. Ihr werdet verstehen, wer ich bin, eben nicht nur irgendein Wanderprediger aus Nazareth, sondern der Sohn des lebendigen Gottes, ganz Mensch und wahrer Gott. Das ist eine zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes, Jesus zu erklären. Und du kannst ihn darum bitten, wenn du bestimmte Dinge in deinem Herzen vielleicht nicht klar kriegst und auch in deinem Kopf nicht klar kriegst, bitte einfach Gott, durch seinen Heiligen Geist dir das verständlich zu machen. Der Heilige Geist wird das in deinem Leben wirken. Das ist das erste große Themenfeld. Das zweite große Themenfeld, über das ich reden möchte, hat mit diesen wunderschönen Früchten zu tun. Der Heilige Geist wirkt Frucht in meinem Leben. Das ist ebenfalls ein Bild der Bibel, nicht etwas, was ich mir ausgedacht hatte. Und ich denke, was würden Leute heute sagen, wenn ihr sie fragt nach dem Markenzeichen von Christen? Was macht Christen aus? Jesus hat mal einen ganz starken Aufschlag gemacht, indem er nämlich gesagt hat, denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13. Das heißt, er hat darüber nachgedacht, was macht eigentlich ja Jünger Jesu aus? Woran erkennt man die? Und er kommt nicht auf die Idee am theologischen Wissen und ich weiß nicht was an allem, sondern er sagt, an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört. Ein ganz starker Aufschlag. Und ein ähnliches Wort benutzt Paulus, indem er an die Galater schreibt. Und dann kommt dieses Beispiel der Frucht. Er sagt, die Frucht des Heiligen Geistes. Und der Kontext macht klar, was vorher alles schieflaufen kann im Leben von den Menschen. Da wird gesagt, was alles, ja, wie Menschen einander zerstören können, einander das Leben schwer machen können und. Und dann kommt er auf den Heiligen Geist zu sprechen, benutzt dieses Bild und sagt, die Frucht des Heiligen Geistes aber ist Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Paulus kannte manche dieser Früchte auch, ein bisschen exotische, leckere Sachen. Und er hat vielleicht überlegt, wie kann ich einer Gemeinde klar machen, dass der Heilige Geist wirkliche Veränderung in deinem Leben bewirken will. Und dann fällt ihm dieses Beispiel ein und er sagt, wie diese leckeren Früchte sowohl unserem Gaumen als auch dem ganzen Menschen gut tun, so soll der Heilige Geist Früchte in deinem Leben wirken. Und er beschreibt sie: Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und vielleicht ist die Aufzählung auch gar nicht vollständig. Vielleicht müsste man da noch ganz andere Dinge hinzusetzen. So, es gibt ein Wort von Jesus in der Bergpredigt, wo er sagt, na, den Leuten Gutes tun, die Leute zu lieben, die euch lieben, das können auch die Zöllner und Sünder. Damit will er sagen, es gibt so ein normal standard menschliches Miteinander. Da muss ich nicht Christ sein, sondern da reicht eigentlich schon eine gute Kinderstube, so dieses wirklich nett miteinander umgehen und freundlich miteinander umgehen. Und Jesus sagt, das ist so zwischen Menschen möglich. Aber der Kontext dieses Satzes ist, wo Jesus das schärfste und intensivste Wort überhaupt sagt, was zum Thema Liebe im Neuen Testament gesagt wird. Er sagt dann nämlich, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Also wenn wir von Liebe reden, dann reden wir nicht von dem seid nett zueinander, was man vielleicht in einer guten Kinderstube auch lernt, sondern wenn wir von Liebe reden im Neuen Testament, dann ist das gemeint, dass wir Menschen mit Liebe begegnen, denen wir normal vielleicht von unserem Naturell oder so nie im Leben mit Liebe begegnen würden. Es ist ein zentrales Wirkungsfeld des Heiligen Geistes, diese sogenannte Frucht des Heiligen Geistes. Die Bibel benutzt da übrigens ein Wort, was wir in unserer Sprache kaum noch haben, eigentlich nur in der frommen Sprache, nämlich das Wort Heiligung. Und es erweist sich an dieser Stelle wie an keiner anderen Stelle, ob der Heilige Geist in unserem Leben Raum hat oder nicht, ob diese Früchte des Heiligen Geistes sichtbar werden. Im Hebräerbrief heißt es einmal, ohne diese Heiligung, diesen Prozess, den Willen Gottes zu tun und lernen, den Willen Gottes zu leben, wird niemand den Herrn sehen, Hebräer 12, 14. Oder jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir reden ja, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken soll und haben gesehen, wenn wir zu viel Alkoholintus haben, dann bewirkt das eine Verhaltensänderung. Und die Früchte des Heiligen Geistes meinen genau das Gleiche, nur im positiven Sinne. Wenn wir Christen unterwegs sind in dieser Welt, dann sollen sie geprägt sein von Liebe, von Freude, von Frieden und Geduld, von Freundlichkeit, Güte und Treue, von Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Nun kann man das als eine Riesenlast empfinden, sagt, boah, das muss ich alles tun, das schaffe ich gar nicht, das ist nicht in meinem Naturell beheimatet oder so, muss es auch gar nicht. Manche würden vielleicht sagen, ich bin nun mal so, das kann ich alles nicht. Aber dieser Satz, ich bin nun mal so, ist eigentlich ein Satz des Unglaubens. Wie wäre es, wenn wir Pfingsten zum Anlass nehmen und uns hinsetzen und sagen, komm, Heiliger Geist, komm in mein Leben, erfülle du mich neu, dass diese Früchte des Heiligen Geistes sichtbar werden, gerade in Bezug vielleicht auf die Menschen, wo ich normalerweise von meinem natürlichen Naturell niemals in der Lage wäre, mit Liebe, Freude und so weiter ihnen zu begegnen. Aber ob der Heilige Geist unser Leben erfüllt oder nicht, entscheidet sich vielleicht an kaum einer Stelle so wie hier. Es geht um viele Dinge, wenn es um den Heiligen Geist geht, auch um spektakuläre Dinge manchmal, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber hier ist sozusagen das Zentrum dessen, was der Geist Gottes wirken will. So empfinde ich das in der Heiligen Schrift, dass die Früchte seines Geistes in unserem Leben sichtbar sein wollen. Paulus sagt einmal zu den Thessalonichern in 1. Thessalonicher 5, 23, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Das heißt, es geht hier nicht um Stress, die Früchte des Geistes zu produzieren, sondern es geht darum, dass durch eine Veränderung unseres Inneres, unseres Herzens, unserer Entscheidungszentrale, dass eine Veränderung, die von Gottes Geist da passiert, mit einmal Dinge möglich werden, die ich vielleicht als natürlicher Mensch nie konnte. Das schließt alle Lebensbereiche ein. Es geht darum, dass der Geist Gottes unser Leben durchdringt in allen Bereichen. Ja, ich würde sagen, es ist eine Einladung, unser Leben mal zu scannen und zu sagen, wo braucht dieser Geist Gottes vielleicht ganz neuen Raum? Nicht nur verbal, sondern indem ich ja, ihn wirken lasse und die Früchte des Geistes sichtbar werden. Der dritte Bereich, der Heilige Geist beschenkt mit Gaben oder Charismen, Gnadengaben. Ich habe euch mal zwei Dinge mitgebracht, die in diesem Sinne nicht direkt als Beispiel im Neuen Testament verwandt werden. Aber wenn Paulus davon spricht, dass der Heilige Geist Gaben gibt, Charismen gibt, dann redet er vom Körper. Und jetzt hier Körperteile mitzubringen, selbst wenn sie aus Kunststoff oder Plastik wäre, das wäre so ein bisschen makaber, denke ich mal. Aber mit Werkzeug kann man das eigentlich auch ganz schön klar machen, was das bedeutet. Der Heilige Geist beschenkt uns mit Gaben. Paulus erklärt das den Korinthern und den Römern, indem er sagt, jeder von euch hat einen Körper und ihr wisst, dass die unterschiedlichen Körperteile unterschiedliche Aufgaben haben. Aber im Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Körperteile ergibt sich ein gesunder Organismus und wir können alles Mögliche machen, wenn jedes Körperglied am Körper seine Aufgabe wahrnimmt. Und mit diesem Bild des Körpers erklärt er die Funktion der Gaben des Heiligen Geistes. 1. Korinther 14, 12, da ihr so sehr auf geistliche Gaben bedacht seid, bittet Gott um solche Gaben, die für die ganze Gemeinde von Nutzen sind. Also er sagt, der Heilige Geist gibt Gaben. Ich sage gleich noch, was das Neue Testament da alles erwähnt und aufzählt. Und diese Dinge sind dazu da, dass ihr anderen dienen könnt. Sie sind nicht irgendwie für euch da, dass ihr euch daran mästen könnt oder so, sondern sie sind Dienstgaben für andere, für Menschen, mit denen ihr zusammen unterwegs seid. Denen sollt ihr im geistlichen Sinne mit den Gaben, die Gott euch anvertraut hat, dienen. Es mag ein Hammer und eine Zange vielleicht nicht ganz so prickelnd an dieser Stelle als Beispiel sein. Aber was will Paulus damit sagen? Er will deutlich machen, wir sind unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich zusammengestellt sind, mit unterschiedlichen Begabungen. Und der Geist Gottes gibt Gaben in seine Gemeinde und es werden Dinge aufgezählt von Hilfeleistung, Barmherzigkeit, Leitungsgaben, prophetische Gaben. Es geht dann auch um die sogenannten übernatürlichen Gaben wie Sprachengebet oder Gaben der Heilung. Und all das ist noch gar nicht unbedingt vollzählig. Es gibt eine ganze Reihe solcher Gabenaufzählungen im Neuen Testament, im 1. Korinther 12 und im Römer 12. Und es geht darum, dass die Gaben des Geistes zum Dienst an anderen eingesetzt sind. Und wenn du um die Fülle des Heiligen Geistes bittet, dann gibt Gott dir Gaben, mit denen du etwas tun sollst, damit anderen Menschen gedient wird. Ich will auch noch etwas sagen zu den besonderen, sage ich mal, Gaben, wie sie manchmal oft genannt werden, wie Sprachengebet, wie Heilungsgaben und so weiter. Alle Gaben, die Gott gibt, sind gut. Das gilt sowohl für die mehr praxisorientierten Gaben als auch für die übernatürlichen Gaben, nenne ich sie jetzt mal. Sie sind im Letzten alle übernatürlich, weil Gott sie uns gibt. Aber damit meine ich jetzt die Gaben, die da vielleicht auch für manche Kontroverse, manche Faszination und so weiter gesorgt haben. Und ich glaube, wenn Gott eine Gabe gibt, dann ist das immer etwas Gutes. Wenn Menschen mit einmal in Sprachen beten, das heißt in einer Gebetssprache, die sie nie gelernt haben, weil Gott ihnen das gibt, dann ist das wunderbar. Und sie sollen Gott damit ehren und seinen Namen groß machen. Wenn Menschen prophetisch reden, das heißt in Erbauung, Ermahnung und Trost, so wird das im 1. Korinther 14,3 definiert, prophetische Rede. Wenn Menschen prophetisch reden, das heißt das Wort Gottes in eine bestimmte Situation hineinsprechen und ein anderer spürt, ja, das ist von Gott, das ist nicht nur ein menschliches Wort, sondern Gottes Wort an mich, dann ist das was Wunderbares. Wenn wir für Kranke beten und ein Kranker wird gesund oder es geht ihm besser, dann hat das nichts mit unseren Händen zu tun, die wir einem Kranken auflegen, sondern hat das was mit der Kraft Gottes zu tun. Und wenn Gott Menschen solche Gaben gibt, dann ist das etwas Wunderbares. Aber es geht eben auch über Barmherzigkeitsdienste, diakonische Hilfen, Leitungsbegabungen. Es werden eine Fülle von unterschiedlichen Dingen genannt und der Heilige Geist will das in jedem von uns wirken. Nicht jede Gabe, wie wir im Körper eben auch nur zwei Hände haben und andere Gliedmaßen und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Dinge, die der Geist Gottes uns gibt. Aber insgesamt soll Gemeinde Jesu Christi ein lebendiger Organismus sein. Also diese drei Dinge, um die geht es, man könnte manches andere sagen, aber um die ging es mir heute. Der Heilige Geist erklärt dir Jesus. Der Heilige Geist wirkt Früchte und soll Früchte wirken in unserem Leben. Und der Heilige Geist beschenkt mit Gaben, mit Charismen, mit denen wir anderen dienen können. So, jetzt geht es ja um die Frage, wir sollen uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, sagt Paulus, ohne Promillegrenze. Die Bibel vergleicht also das, wenn man so will, vielleicht mit einem leeren Raum, der mit Inhalt gefüllt werden kann und soll. Und darum muss ich mich fragen, was hat in mir Platz in meinem Leben, was lasse ich rein und was lasse ich nicht rein? Ist dieser Raum meines Lebens vielleicht schon ausgefüllt mit irgendwas? Was lasse ich rein? Und es ist wie mit dem Alkohol, wenn ich voll davon bin, dann verändert sich mein Wesen. Und wenn der Heilige Geist in mein Leben kommt, dann werden auch Dinge anders. Dann werden die Früchte des Geistes und so weiter sichtbar. Und ich wünsche mir sehr, dass wir als Christusgemeinde Mülheim und wo immer ihr jetzt vor dem Bildschirm sitzt und zu anderen Kirchen vielleicht auch gehört, dass die Kirchen, in denen wir zu Hause sind, geisterfüllte Kirchen sind. Auch hier die CGM, die Christusgemeinde Mülheim. Wir kommen mit Prägung und Erfahrung und haben vielleicht, wenn wir von geisterfüllter Kirche reden, unterschiedliche Dinge im Kopf. Darum lasst uns das immer wieder biblisch auf den Prüfstand stellen und sagen, was sagt die Heilige Schrift zum Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Und dann gehört das Gebet um die Fülle des Heiligen Geistes dazu. Es gibt ja dieses uralte, sehr kurze, uralte Gebet, wo Christen über Jahrhunderte, letztlich jetzt schon fast über weit über ein Jahrtausend gebetet haben, komm, Heiliger Geist. Nicht, weil er noch kommen müsste im Sinne von, er ist noch gar nicht da, sondern dass er uns neu erfüllt und dass er neu in mein Leben kommt und dass mein Alltag, mein Sonntag, meine Beziehung, wo immer ich lebe, dass das einfach ausgefüllt ist durch den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist. Und ich glaube, dass so ein Gebet eine ehrliche Sehnsucht danach ausdrücken soll, dass der Geist Gottes in unserem Leben Raum hat. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo man sich nicht, ich sage mal, verbiegen muss, wenn es um die Fülle des Heiligen Geistes geht. Wenn ich nicht emotional gestrickt bin, muss ich nicht so tun, als sei das ein emotionales Erleben. Umgekehrt, wenn ich emotional den Heiligen Geist erlebe, dann muss das möglich sein. Und es müssen mir nicht alle möglichen Leute die Hand auf den Schenkel legen und sagen, sei mal nicht so schwärmerisch. Es muss nicht alles schön gedämpft und seinen geregelten Gang gehen, sondern wo der Geist Gottes in das Leben kommt, da kann auch mal und wird auch mal Bewegung sein. Und nicht umsonst sind die Leute auf Vergleiche mit dem Alkohol, mit dem süßen Wein gekommen. Also ich wünsche mir sehr, dass wir als Gemeinde persönlich, das geht immer mich an, ich bin ein Teil davon, dass wir als Gemeinde, als Kirche Jesu Christi geisterfüllte Menschen sind und dass da, wo wir in unserem Umfeld, im Alltag unterwegs sind, Leute spüren, hier lebt jemand, den Gott ausfüllt und der ja in dieser Frucht des Heiligen Geistes und mit dieser Frucht des Heiligen Geistes unterwegs ist und der die Gaben des Heiligen Geistes nicht wie ein Verdienstorden sich irgendwie an die Brust heftet oder wie Lametta, wie das Militärs manchmal haben oder hatten, hier an der Brust hat, sondern der bereit ist, anderen Menschen zu dienen, mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat.